Ja, ich danke dir, Jesus, auf jeden Fall, dass du wirkst, Herr, und ich danke dir, dass du bist hoch zu loben, Herr, hoch zu preisen, Herr. Du hast so viel Gutes für uns getan, Herr. Wir möchten auch wirklich an verschiedenen Punkten auch von dem, was wir jetzt anschauen, möchten wir das hervorheben und in allem, Herr, was ich sage, soll es am Ende dazu führen, dass dein Name, Jesus, erhoben wird, dass wir, ja, dich vor Augen haben, Herr, und ja, dass du uns eine neue Offenbarung gibst von dem, was du für uns getan hast, Herr. Bitte ich, dass du mich leitest durch deinen Heiligen Geist, Herr, dass du sprichst, was du sprechen willst. Amen. Ich hatte vorher schon erwähnt, wir waren diese Woche waren wir in dem Fall zweimal unterwegs, ist mir dann aufgefallen, und am Sonntag waren wir auch unterwegs. Man verliert dann manchmal ein bisschen den Überblick mit so vielen Evangelisten in einer Wohnung und dann noch mehr Evangelisten auf der Straße. Und ja, das ist tatsächlich ganz gut, wenn Evangelisten nicht nur in der Wohnung sind. Deswegen ist auch der Tobias Warte auch viel unterwegs und andere auch. Aber wie dem auch sei. Und wir haben, ja, zuletzt gestern Abend hatten wir noch ein Gespräch am Ende. Da sind wir auf eine Gruppe junger Menschen zugegangen. So 20, 30-jährige, hauptsächlich Männer, hätte ich jetzt gesagt, die da am Bier trinken waren in der Stadt. Ja, irgendwie hatte ich die dann im Auge und dachte, so kann man ja mal mit denen reden. Und da haben wir mit einer Person angefangen zu sprechen und gefragt, ob wir ein paar Fragen fragen dürfen, ganz sachte begonnen. Und da dann gleich zugesagt, ja. Und ja, so ein bisschen von der Atmosphäre, die anderen, weiß nicht, 8, 9 Leute, die dann da so saßen, ja, die haben nicht so reine Gesprächsthemen gehabt, die haben sich über ihr unzüchtiges Verhalten, also im Detail dann unterhalten. Aber wir haben mit ihm ein Gespräch geführt, das hatte dann eine ganz relativ schnelle, starke Wendung gefunden, weil ich hatte da, so wie er da etwas, also mit der Bierflasche halt in der Hand und ein wenig schwankend und ein bisschen Fahne schwenkend, aus seinem Munde heraus, hatte ich irgendwie jetzt nicht gedacht, dass dann das kommt, was dann gekommen ist. Und zwar hat er dann nämlich gesagt, dass er auf dem Jakobsweg ist und pilgert sozusagen. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe dann ehrlich gesagt nicht so aus dem Geist raus reagiert, eher aus dem Fleisch raus, mit meiner nicht so ganz netten Formulierung. Ich habe dann gemeint, ja, bist du ganz... Oder bist du krass religiös, oder? So habe ich dann ein bisschen gefragt, und ich muss zugeben, war ein bisschen eine Anspielung auf sein Verhalten da. Aber auch wenn meine Frage jetzt nicht so gut war, die ich gestellt habe, seine Antwort war umso besser. Ich frage ihn, ob er krass religiös ist, und er hat dann gesagt, nö, ich bin nicht krass religiös, aber Jesus ist krass liebevoll. Preis den Herrn, ja. Das hat er gesagt dann, ja. Da waren wir alle erstmal, also wir zwei dann in dem Team erstmal baff. Und dieses Gespräch, das ging dann weiter, und es wurde irgendwie, also es war eine andere, ein bisschen, also eigentlich nicht nur ein bisschen sehr kuriose Aktion war. Also wir haben dann geredet, und es kam eben, er hat dann nur noch über Jesus eigentlich geredet. Da komme ich nachher auf ein paar Punkte noch drauf zu sprechen, die er angesprochen hat. Und irgendwann fällt uns auf, er hat dort bei seinen Sachen ein Traktat liegen, du bist geliebt. Das Traktat, was wir ja verteilen. Im ersten Moment sehe ich das, denkst du, ja gut, ist nicht so selten passiert, dass wenn mehrere Grüppchen gleichzeitig ja evangelisieren, wir teilen uns ja immer auf, dass dann jemand da schon mal ein Traktat vorbeigebracht hat. Zugegebenerweise an Schützen mit gar wie viel 1000 Leuten in der Stadt, schon komisch, dass wir genau den gleichen ansprechen, aber gut, wir haben vielleicht... Ja, aber das kam dann raus, dass er dieses Traktat, das hat er nicht bekommen von irgendwelchen Christen, die an dem Tag mit uns unterwegs waren, und das hat er auch nicht bekommen von anderen Christen. Das hat er nicht mal aus der nahegelegenen Bank entnommen, wo die ausgelegt sind. In der Bank Traktate auszulegen hat sich als gut erwiesen, da traut sich niemand irgendwie Blödsinn zu machen, habe ich gemerkt. Sondern er hat dieses Traktat von Moslems bekommen, weil die haben das, ich weiß nicht genau, wie die Vorgeschichte davon ist, aber die sind mit diesem Traktat zu ihm gegangen und haben gesagt, du kannst es besser gebrauchen als wir. Wie es dazu kam und so, fragt mich nicht. Also das ist das erste Mal, dass ich gehört habe, dass dieses Traktat von Moslems überreicht wurde an jemanden, mit dem wir danach ein evangelistisches Gespräch führen. Also ich meine, das ist unser Herr, der leitet die Sachen so. Und mögen die Moslems, die haben, also da höre ich ja raus, die sagen, das ist nicht so für sie, aber es ist auch für sie. Hey, wir haben das gepredigt gehört, ne, das Evangelium ist eine Kraft Gottes zu retten jeden, der glaubt. Ja? Und da wird ja aufgezählt, Jude, Grieche, ne? Im Endeffekt, wenn, es ist für alle verfügbar. Aber das fand ich, also wirklich, da war wenig war da normal an dem Gespräch, vieles war sehr besonderlich, ja? Aber auch sehr gut. Und ich möchte auf Grundlage dieses Gespräches oder dieser Begegnung mit diesem Mann mir ein Thema heute mit euch anschauen. Und zwar geht es um die Treue Gottes. Es geht nicht nur um die Treue Gottes, es hat auch ein bisschen dann mit uns zu tun. Und ich möchte es in 5 Unterpunkte aufteilen, also in 5, könnte man sagen, Treuepunkte in dem Sinne. Aber eigentlich haben sie nicht alle mit Treue, sind nicht alles Treuepunkte, ich erkläre gleich. Das Erste, wir gucken erstens an die Treue, die Jesus uns gegenüber hat, beziehungsweise die Jesus überhaupt den Menschen gegenüber hat. Dann im Zweiten schauen wir uns an deine, meine, unsere Untreue. Gehört auch zu dem Thema dazu, aber wenn jetzt jemand, boah, das ist ja, das zieht mich ein bisschen runter, alles gut. Das dritte Punkt ist wieder Jesu Treue. Das ist der eine oder andere vielleicht jetzt schon verwirrt bei der Einleitung, weil wir haben doch beim ersten Punkt schon Jesu Treue angeguckt. Wir gucken die bei Punkt 3 nochmal an, weil es einfach ein gutes Thema. Also erst Jesu Treue, dann unsere Untreue, dann Jesu Treue. Dann gucken wir uns noch ganz kurz an die Untreue anderer Menschen, die uns auch immer wieder begegnen wird. Und dann, um am Ende wieder noch positiver hervorzugehen, kommt noch ein drittes Mal die Treue Jesu nochmal ins Spiel. Alles nochmal ein bisschen mit anderen Unterpunkten. Also ich werde nicht den gleichen Text wiederholen, weil ich zu wenig Zeit irgendwie in der Vorbereitung hatte oder so, sondern unterschiedliche Aspekte der Treue Jesu und eben auch die Untreue von uns und die Untreue anderer Menschen, wie wir damit umgehen können, was das Wort Gottes dazu sagt. Zunächst die Treue Jesu mal ganz allgemein betrachtet. Wir wissen, Jesus ist treu, er war treu, er wird auch uns treu bleiben. Ich finde es interessant, dass der Heilige Geist wirkt ja oft, wenn nicht sogar immer, hätte ich gesagt, auch schon hier in der Dankbarkeitsrunde. Und dass ich Folgendes, was ich jetzt vorlese, dass das schon vorher zitiert wurde, damit habe ich nicht gerechnet, weil Jesus zeigt seine Treue darin, dass er als Mensch auf diese Erde kam und diesen Weg ging. Und dann habe ich mir hier aufgeschrieben, kann man nachher prüfen, dass es sich auch darin zeigt, Jesus war treu, weil er als Gott selbst kommt auf die Erde, aber ist demütig und reitet auf einem Esel. Also da habe ich selten drüber gepredigt, aber heute, ja. Und interessant ist aber ja, irgendwann später wissen wir, wenn Jesus mal wieder am Reiten auch ist, reitet er nicht mehr auf dem Esel, sondern dann auf dem weißen Pferd. Come on. Und da heißt es dann in Offenbarung 19,11 wird Jesus beschrieben als der Treue und der Wahrhaftige. Wow, und wenn das schon ein Name Jesu ist, wenn das schon ein Name Gottes ist, der Treue, der Wahrhaftige, das ist doch schon mal eine Riesenzusage, wenn das ihn beschreibt, sein Wesen. Ich denke, dass Jesus auch ganz grundsätzlich uns Menschen erstmal treu ist, auch Menschen in einer gewissen Form treu ist, die selber noch gar nichts vielleicht von ihm wissen möchten. Jesus führt das aus, in Matthäus 5 sagt er in Vers 45, dass Gott die Sonne aufgehen lässt über Böse und Gute und er lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. In Apostelgeschichte 14, Vers 16 und 17, da heißt es, er ließ in den vergangenen Zeiten, in den vergangenen Generationen, alle Heiden ihren eigenen Weg gehen. Und doch hat er sich selbst nicht unbezeugt gelassen. Er hat uns Gutes gegeben, uns vom Himmel Regen und fruchtbare Zeiten gegeben und unsere Herzen erfüllt mit Speise und Freude. Und wir sehen, okay, Gott geht hin und schenkt einen gewissen Segen, schenkt Versorgung, schenkt auch überhaupt das Leben an sich, erstmal jedem Menschen, ja. Kommst du mir nur so vor, da tut es ein bisschen stören gerade. Oder? Das geht, dann hörst du nur hier. Wo ich sage, das ist ein großer Beweis seiner Treue schon mal. Ja? Dass er nicht nur sagt, okay, es regnet auf den Feldern der Gerechten, sondern er denkt auch an die Menschen, die ihn noch nicht kennen. Jesus ist treu und er ist auch uns treu. Aber dann zum zweiten Punkt, wie ist es mit uns? In manchen Punkten, denke ich, werden wir uns wiederfinden, dass wir die Treue zum Herrn ja gebrochen haben. In der Vergangenheit, wo wir in der Ferne waren, wo wir ohne Gott gelebt haben, da war es sicherlich mannigfaltig, dass wir uns vergangen haben, dass wir außerhalb seiner Anweisungen gelebt und gewandelt haben und sind. Aber auch heute, also ich spreche mal nur von mir selber, merke ich, okay, ich möchte ja rechtschaffen leben, ich möchte mich an das Wort Gottes halten, aber es gibt dann doch immer wieder Momente, wo ich sündige und in dem Sinn auch ihm die Treue breche. Da hat jeder seine Themen, was das beim Einzelnen für Punkte sind, wo wir zu arbeiten haben. Jakobus 1, Verse 14 und 15 beschreibt nicht nur, da hat jeder so sein Thema, sondern beschreibt es ein bisschen härter. Jakobus 1, 14, 15. Ein jeder aber wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde fortgezogen und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, bringt sie Sünde hervor. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Wie gesagt, da hat jeder so Themen, wo er vielleicht vermehrt versucht wird oder wen. Wir hatten mit dem Mann gesprochen, aufgrund dessen, dass er hier nicht anwesend ist. Und ich meine, ich weiß, ich habe seinen Personalausweis gesehen, den er uns dann gezeigt hat, unnötigerweise. Aber anonymisiert kann ich soweit sagen, er hatte gesagt, er hat auch ein Thema bei sich, das war in Bezug auf Drogen, war so sein Thema, wo er Schwierigkeiten hatte, vielleicht auch noch andere Sachen, aber das war das, was er uns gesagt hatte. Und da hat jeder so Punkte, wo der Feind ihn vielleicht auch gerade in der Zeit ohne den Herrn besonders versucht hat, aber auch heute, denke ich, gibt es Versuchungen. Ich weiß, als ich noch ohne Jesus gelebt hatte, ich habe das hier auch schon ein paar Mal erwähnt, da habe ich ganz klar mich gekehrt gegen das, was die Bibel sagt. Und ich hatte damals wirklich ein größeres Problem im Bereich von Pornografie und Selbstbefriedigung. Und da weiß ich noch, dass ich auch irgendwann in dieser Sünde oder als ich in dieser Sünde gelebt habe, habe ich mich irgendwann zu Jesus bekehrt. Aber da habe ich nicht von heute auf morgen dann damit abgeschlossen. Und das war so ein leidiges Thema für mich, weil ich dann immer wieder da gesündigt habe und dann habe ich irgendwie ja gleich gemerkt, okay, das war jetzt falsch, dann habe ich gesagt, okay, Herr, tut mir leid und so und gemerkt, ich habe die Treue gebrochen, aber ich habe es dann irgendwie, ja, die Treue nicht wieder aufrecht bekommen, sage ich mal. Ich habe dann irgendwann wieder gesündigt und das dutzende Male, um das kurz zu sagen. Aber das Gute ist, Punkt 3, dass Jesus uns gegenüber, auch mir gegenüber, ist ja treu. Und deswegen, selbst was ich oder was auch ihr teilweise vielleicht gemacht habt, das hat ihn ja auch nicht überrascht. Er wusste, dass diese Dinge geschehen werden. Er wusste, was ich tun würde, was ihr tun würdet. Und als er das aber in seiner Allwissenheit wusste, das hat ihn nicht davon abgehalten, dich zu schaffen und dich auf diese Erde zu bringen und dir diesen Segen zu geben, den ich vorher schon beschrieben habe, dir Leben zu geben, dich zu versorgen, dir Gutes zu erweisen. Das hat ihn nicht abgehalten. Sondern stattdessen hat er einen Weg gewählt, einen wunderbaren Weg, um mit unserer Untreue, ich sag mal, umgehen zu können, um dafür eine Lösung zu schaffen. Und das ist eigentlich eine tricky Sache, wie kann Gott, der ja gerecht ist und der ja ganz klar Anweisungen gibt, der sagt, das und das ist mein Gebot, das und das ist mein Gesetz, so sollt ihr leben, wie kann er, der sagt, hey, wenn du das brichst, hast du keine Gemeinschaft mit mir, wie kann er jetzt wieder diese Gemeinschaft aufbauen, ohne sein Wort zu brechen? Es gibt Religionen wie beim Islam oder wo, da höre ich immer wieder auf der Straße, dass die Leute sagen, ja, wenn ich frage, wer zahlt für deine Schuld, ja, da zahlt niemand für, aber das tut dann denen ihr geistliches Wesen, was sie verehren, tut es dann eventuell vergeben. Wo ich auch denke, ja gut, eventuell, das ist mir ein bisschen ungewiss, ne? Also da hätte ich jetzt nicht mehr so entspannt. Aber unser Gott, er bricht seine Gerechtigkeit nicht dadurch, dass er einfach sagt, ja okay, ist alles, ist jetzt doch nicht so schlimm, passt schon, sondern er hat einen Weg gewählt, wo er zum einen gerecht ist, wo sein Wort bestehen bleibt, vielen Dank, und wo auf der anderen Seite er trotzdem seine Vergebung freien Lauf lassen kann, sage ich mal. Weil Gott bleibt treu zu allen seinen Worten, zu allem, was er gesprochen hat, alles, was in der Bibel steht, ist wahr. Und Jesus sagt, dass Himmel und Erde werden vergehen, aber das wird nicht vergehen, was er sagt. Und deswegen selbst, er sagt auch an anderer Stelle, kein Tüpfelchen, kein Jota vom Gesetz wird vergehen und so weiter. Und wenn du dann liest, okay, da steht 5. Mose 28 zum Beispiel, steht eine unheimlich lange Auflistung an Flüchen, die eigentlich den Leuten widerfahren würden, die sündigen. Und dann denke ich mir, boah, das ist aber ganz schön unangenehm. Und Gott ist nie hingegangen und hat gesagt, ich annulliere das, ich storniere das, ich tue das jetzt auflösen. Sondern er hat einen anderen Weg gewählt. Er hat den Weg gewählt nach Galater 3, wo es heißt, Galater 3, Vers 13, Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch wurde um unseretwillen. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt, damit der Segen Abrahams, den Heiden, zuteil komme in Christus Jesus, damit wir durch den Glauben den Geist empfangen, der verheißen worden war. Das heißt also, Jesus hat gesagt, okay, mein Wort bleibt bestehen, ja, auch das Gesetz ist dieser Fluch, ich tue das nicht stornieren in dem Sinne, sondern ich gehe hin, wenn ich die Gemeinschaft mit den Menschen haben will, und ich nehme das auf mich selbst. Ich nehme diese Konsequenz der Sünde, trage ich selbst. Hat Jesus Christus hat diese Konsequenz der Sünde getragen, hat den Fluch auf sich genommen, damit jetzt jeder, der an Jesus Christus glaubt, der zu ihm betet und der ihn als Herrn bekennt, dass all diese Menschen gerettet sind und auch erlöst sind von dem Fluch des Gesetzes. Erlöst sind von den ganzen Krankheiten und dem ganzen Kram, der da aufgezählt wird. Weil wir vor Gott dann als gerecht stehen. Und dann dürfen wir den Segen mal durchlesen. 5. Mose 28, der ist nämlich auch gut. Und der wird uns zuteil, preist den Herrn. Das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen, dass wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, dann wirst du gerettet werden. Preist den Herrn. Ich denke, errettet zu werden, errettet zu sein, das bedeutet nicht irgendwie, okay, das war jetzt ein guter Moment und dann sündigt man aber irgendwie leider weiter, fühlt sich dann wieder schlecht und dann kommt man zwar irgendwie in den Himmel, aber es ist immer so ein Hin und Her. Das, denke ich, ist nicht das, was errettet sein bedeutet. Matthäus 1,21 wird Jesus beschrieben als derjenige, der sein Volk von seinen Sünden erlöst. Und von seinen Sünden erlösen, denke ich, ist einmal ja Vergebung, aber ich glaube, dass Jesus uns auch rauszieht aus unseren Sünden, aus diesem Sog der Sünde, dass er uns daraus befreit. Und das ist das, was hoffentlich, denke ich, wir bisher auch alle schon erleben durften und sonst noch erleben werden. Das ist, was ich erlebt habe, dass Jesus Christus nicht nur gekommen ist und vergeben hat, Dinge, die in meinem Leben waren, sondern dass er mich befreit hat, aus unguten Lebensweisen, aus Süchten, aus diesen Dingen und dass er mich freigemacht hat, dass er mich erlöst hat von diesem unzüchtigen Wandel und diesen Dingen und mich verändert hat. Dafür bin ich dem Herrn dankbar. 1. Korinther 6, Verse 9 bis 11, spannende Verse, ich lese aus der Züricher Bibel, weil die Worte variieren sehr, je nach Übersetzung. 1. Korinther 6, Verse 9 bis 11. Wisst ihr denn nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Täuscht euch nicht. Wer Unzucht treibt, die nichtigen Götter verehrt, die Ehe bricht, sich gehen lässt, mit Männern schläft, stiehlt, rafft, auch wer trinkt, andere beschimpft oder beraubt, der wird das Reich Gottes nicht erben. Und das taten manche von euch. Dies alles aber ist von euch abgewaschen. Ihr seid geheiligt worden, ihr seid gerecht gemacht worden, durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Finde ich so stark. Halleluja, Amen. Ja. Weil da steht erst diese Auflistung und es gab so ein, zwei Punkte, wo ich dachte, oh, okay, das geht in die Richtung von Sachen, die ich gemacht habe. Dann heißt es, wir werden das Reich Gottes nicht erben. Aber das waren wir. Ja. Wir waren so schlecht drauf. Aber wir sind reingewaschen. Ich bin reingewaschen, ich bin gerechtfertigt. Ich bin kein Sünder mehr, ich bin nicht irgendein ungerechter Tor, der in der Welt umhertölpelt, wie in Sprüche immer beschrieben wird, so ein Vollidiot ohne den Herrn, ne? Das war jetzt eine freie Übersetzung. Sondern durch die Gnade des Herrn Jesus Christus durfte ich beispielsweise erleben, dass er mich berufen hat zu einem Prediger der Gerechtigkeit. Wo ich sage, nur durch seine Gnade möglich, ja? Preis den Herrn. Ich darf wissen, er hat mich unendlich geliebt, er hat mich gewaltig gesegnet. Ich darf wissen, ich bin ein Kind Gottes. Amen. Und es gilt für jeden von euch, für jeden, der das angenommen hat, was Jesus für ihn getan hat. Preist den Herrn. Bin dankbar, auch der Mann im Park hatte berichten dürfen, dass Jesus ihn befreit hat, dass Jesus sein Leben verändert hat. Also zumindest im Bereich von Drogen habe ich das rausgehört, hat er gesagt, hat er Befreiung erlebt. Ich hatte das Gefühl, dass vielleicht ein, zwei andere Punkte noch dran sind. Aber da hat er schon was erlebt mit dem Herrn. Das hat mich gefreut. Ich weiß, für mich war damals, einfach um da auch praktische Erfahrung mitzugeben, wie das bei mir war, für mich war mit dem Thema Pornografie und dergleichen, war ein Punkt, was mir wirklich geholfen hatte, eine Aussage, die wird in der Bibel mehrmals wiederholt. Ich nehme sie mal aus zwei Bibelstellen. Sprüche 28,3 und 1. Johannes 1,9. Mindestens einer von beiden ist den ein oder anderen Menschen bekannt. Sprüche 28,3 heißt es, wer seine Schuld verheimlicht, dem wird es nicht gelingen. Wer sie aber bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit finden. Und 1. Johannes 1,9 ist dieser bekannte Satz, wo es heißt, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Preist den Herrn. Ich habe das in meinem Fall, habe ich das so gemacht, ich hatte das bekannt vor Jesus, ich habe es aber tatsächlich auch vor Geschwistern bekannt damals. Jakobus 5,16 heißt es, bekennt einander die Sünden. Ich sage nicht, dass man das immer jetzt machen muss, wenn man irgendwie gesündigt hat, dann rufe ich erstmal irgendwie jemand an und muss jetzt immer beichten. Aber ich habe es empfunden, dass es hier und da nicht schlecht ist, gerade wenn sowas im Finstern ist, im Verborgenen, im Heimlichen, dann schlummert sowas gern und wächst voran. Also da habe ich gerade ein Bild vor Augen, wir haben bei uns im Keller haben wir einen Pilz und der ist da schön heimlich und juckt niemanden, also man soll ihn nicht anfassen, weil der wächst und der wächst und der wächst und wird irgendwann weggemacht. Ja? Und wenn wir Dinge nicht ans Licht bringen, wenn wir Dinge nicht beleuchten, dann ist die Gefahr, dass wir da immer tiefer versinken. Deswegen da die Ermutigung, auch sich einem Geschwisterteil, einem Bruder oder einer Schwester anzuvertrauen. Genau. Und das zu bekennen und zusammen vor den Herrn zu bringen. Und dann auch durfte ich erleben, und ich denke, das ist auch wichtig, dass wir wissen, hey, wie geht es dann weiter, wenn wir Vergebung empfangen haben. Als ich damals so noch frisch im Glauben war und noch nicht so tief im Glauben war, habe ich noch so ein mehr oder weniger ein Sünder war, der irgendwie mal ein bisschen irgendwo in einem Gottesdienst vielleicht mal beiwohnend war, da war das dann immer so, ich habe irgendwie gesündigt und früher oder später hieß es da eigentlich, nach der Sünde war vor der Sünde. Dann ging es halt wieder weiter. Aber ich glaube, dass Jesus uns eben Freiheit schenkt und dann ist eher so, okay, nach der Vergebung, die wir empfangen, nach der Vergebung ist, ich sage mal, vor der Selbstbeherrschung, sage ich es mal so rum, damit meine ich, dass er uns befähigt, auch anders zu leben oder dass er uns befähigt, dass wir nicht immer in diesen Sog, wie gesagt, da reingesogen werden, sondern dass wir stark werden zu widerstehen, dass wir mit seiner Hilfe, das im Endeffekt ist krass, aber er hilft uns eigentlich, ihm treu zu sein. So kann man es formulieren. 2. Thessalonicher 3, Vers 3 sagt es so, der Herr ist treu, er wird euch stärken und bewahren vor dem Bösen. Noch krasser finde ich, den chronologisch gesehen schon vorher, 1. Korinther 10, 13. Ich finde es eine Hammeraussage. 1. Korinther 10, 13 heißt es, es hat euch bisher nur menschliche Versuchung betroffen. Gott aber ist treu. Er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen, also über eure Fähigkeit, versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, sodass ihr sie ertragen könnt. Finde ich auch krass. Es gibt sicher noch einige andere Verse, die uns zusagen, dass der Herr Jesus selbst uns bestärkt, uns bekräftigt, uns ausstattet mit dem, was wir brauchen, um umso treuer ihm zu dienen. Ja? Und wenn wir dann doch mal auch als Kind Gottes uns einen Fehltritt leisten, dann gilt für uns dieses Wort, okay, wir bekennen, wir kommen zum Herrn Jesus und wir wissen, er ist immer da zu vergeben, er ist immer da mit offenen Armen, dich zu empfangen, schaut nicht auf deine Taten, sondern liebt dich einfach als sein Kind. Preist den Herrn. Bisher, für diejenigen, die fragen, welchen Punkt sind wir jetzt, haben sich alle so gleich an heute. Wahre Geschichte, also drei war jetzt der Punkt, den wir gerade angeschaut haben. Also erst haben wir Jesu Treue allgemein, dann haben wir unsere Schuld, unsere Untreue angeschaut und dann sind wir da wieder reingesprungen in Gottes Treue. Wow. Du arbeitest in der Bank, habe ich gehört. Passt, du kannst mit Zahlen umgehen, preist den Herrn. Wahre Geschichte, ja. Punkt 4, ja. Wohl dem, der eine Gemeinde hat, die zählen kann. Okay, ich mache jetzt keinen Flachwitz draus. Nein, das wollte ich jetzt eigentlich vermeiden. Also, uns ist bewusst, okay, wir sind Menschen, auch andere Menschen sind in der Lage, die Treue zu Jesus zu brechen. Und genauso, das ist kein Geheimnis, wird auch jeder irgendwo erlebt haben oder selber gelebt haben, dass auch Menschen untereinander in einer gewissen Form die Treue brechen. Also, ja, in gewissen Formen die Treue brechen. Ich gebe ein Beispiel, genau. Ich ziehe alles aus der Geschichte von gestern. Wir hatten dann mit diesem Mann weitergesprochen und es kam dann irgendwann so die Frage meinerseits auf, wo er denn gedächte zu nächtigen. Und er hatte dann so gemeint, ja, er schläft jetzt hier draußen. Da denke ich so, okay, also, ja, finde ich jetzt, also muss ja nicht sein, so dachte ich so. Und dann habe ich meine, mein Mitbewohner ist ja seit gestern nicht mehr da. Und dann dachte ich so, habe ich gesagt, ja, du kannst gern bei mir pennen oder schlafen oder wie auch immer, ich weiß nicht mehr, wie ich es gesagt habe. Und dann haben wir gesagt, ja, okay, passt. Haben wir uns verabredet, dass wir uns abends nochmal treffen, weil ich war zwischen dem Evangelisieren am Nachmittag und zwischen dem Übernachtungsgast am Abend abholen. Dazwischen war ich kurz in Füssen, das war ein bisschen halb spontan. Ja, egal, es war schön. Wir sind mit dem Auto hingefahren, mit dem Auto zurückgefahren, das war die Aktivität. Ja, so weit sind wir nicht gefahren, 20 Meter vorher gefühlt abgebogen. Ja, egal, das war ein anderes Thema. Und deswegen haben wir aber jedenfalls gesagt, okay, ich kann dich jetzt nicht mit nach Hause nehmen, aber nachher treffe ich dich. Und dann saß ich dann nachher in der Stadt, ich habe dann nochmal Leute getroffen, nochmal Simon und Lisa kamen nochmal vorbei, die dachten, was mache ich die ganze Zeit in der Stadt. Und man sitzt dann da eine Dreiviertelstunde und er ist einfach nicht aufgetaucht. Weder aus dem Stadtbrunnen noch aus dem Bach am Rathaus. Er ist einfach nicht aufgetaucht. Manche haben es verstanden. der war komplex. Er kam also nicht, er war nicht da. Und hat mich dann im Stich gelassen, wie auch immer. Hat sich vielleicht mehr selber im Stich gelassen, weiß ich nicht. Und ich meine aber ganz ehrlich, ich habe auch schon selber öfters mal leider mein Wort gebrochen. Oder erst irgendwie was in einer Emotion gesagt und dann nachher irgendwie doch nicht so daran festgehalten oder so. Dadurch auch Verletzungen und Leid verursacht. Aber ich bin dankbar, dass, wenn der Herr mir vergeben hat, ja, und hat mir viel vergeben müssen, aber hat mir alles vergeben, preist den Herrn, ja, darum geht's. Nicht eine Stunde lang zu erzählen, was er mir alles vergeben hat, sondern dass er so gnädig ist, zu vergeben. Wenn er mir vergeben hat, dann kann ich doch nicht hingehen und den anderen Leuten nicht auch vergeben, denen ja Christus auch, für die Christus auch im Kreuz gestorben ist. Epheser 4,32 sagt es unter anderem, seid aber gegeneinander, da immer gut, wenn man den ganzen Vers liest, wenn man jetzt nur den Vers liest, seid aber gegeneinander, das wäre falsch zitiert, seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Preist den Herrn. Dieses gleich wie auch Christus euch vergeben hat, das heißt, ich meine, im Endeffekt hat Christus uns ja ganz, vergeben, ohne irgendwas dafür zu bekommen und ohne dass es irgendwie ersichtlich war, dass jemand ihm dafür dankt oder sonst wie, sondern er hat es einfach aus Liebe gemacht und so, ich sage mal, aus Liebe zu den Menschen, aus Liebe zu Jesus, anderen Menschen zu vergeben. Da wird es immer wieder Dinge geben, die wir zu vergeben haben. Es wird immer wieder Dinge geben, die man uns, die man mir vergeben darf. Danke nochmal schon mal im Vorfeld. Aber da ermutigt zu sein, ja, wenn wir so oft hören, Jesus ist treu, der Herr ist treu, dass wir, auch wenn Menschen untreu sind, dann in Vergebung reagieren. Schnell gesagt, ich weiß manchmal vielleicht nicht so einfach, aber dann an das Werk Gottes zu denken, was er für uns getan hat, wie er uns vergeben hat. Jetzt brauche ich nochmal Tobias Wart. Welcher Punkt folgt jetzt? Stark. Und die anderen sind auch gut drauf. Ja, finde ich gut. Ja. Also die Leute in der Grundschule wären stolz, genau, Pressian. Aber ihr habt doch viel mehr Kompetenzen, ich weiß. Ich werde da aber keinen Zahlenquiz draus machen, um niemanden hier. Ne? Punkt 5. Nochmal Gottes Treue, nochmal Jesu Treue. Wenn wir das vergleichen jetzt mit dem vorigen Punkt, ich habe gesagt, Menschen können dich enttäuschen. Menschen können in ihrer Treue zu dir, oh, so eine, ich meine, wenn man zu 99% treu ist, dann bringt es irgendwie auch nichts. Also wenn man, versteht ihr, wie ich meine, dann das ist keine vollkommene Treue, die jetzt ein Mensch vielleicht dir geben kann oder in allen Punkten. Aber Jesus wiederum, das ist klar, Jesus bleibt uns treu und Jesus wird dich auch nicht enttäuschen. Weil er wird dich nicht betrügen, er wird nicht sein Wort brechen, er wird dich nicht schlecht behandeln, nicht irgendwie ja, unwertschätzend behandeln oder sonst wie, was Menschen vielleicht tun. Somit kann Jesus dich unterm Strich nicht enttäuschen, das erkläre ich gleich nochmal genauer. Er steht vollkommen zu dem, was er gesagt hat. Er steht vollkommen zu seinem Wort, seinen Zusagen, seinen Verheißungen an uns. 2. Korinther 1,20. So viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm, also in Jesus, ist das Ja und in ihm ist auch das Amen Gott zum Lob durch uns. Und der Herr sagt, Jesaja 55,11, auch sehr bekannt, wie der Regen fällt und vom Himmel der Schnee und nicht dahin zurückkehrt, sondern die Erde tränkt und sie befruchtet, sie sprießen lässt, dass sie dem Sämann Samen gibt und Brot dem Essenden, so wird mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es bewirkt, was mir gefällt und führt aus, wozu ich es gesandt habe. Und 1. Thessalonicher 5,24 noch, treu ist, der euch beruft, er wird es auch tun. Wie gesagt, er ist treu in allem, was er gesprochen hat, was er verheißen hat, was er uns geschrieben hat in seinem Telegramm an uns. Ja. Ich habe kürzlich im Gespräch mit einem Jugendlichen, der in letzter Zeit relativ häufig da ist, habe ich gesagt, dass Gott ihm einen Brief geschrieben hat, dann war der voll so, was meinst du jetzt? Da dachte ich, habe jetzt irgendwas irgendwie aus dem irgendwas zusammengeschrieben. Habe ich gesagt, hier. Dann war er erst, hatte so komisch geguckt, aber das Wort Gottes, die Bibel, ist, wir dürfen dankbar sein, dass wir sie frei zur Verfügung haben. Ich meine, wir haben mehr Bibelübersetzungen hier als, keine Ahnung, also da sind wir schon reich gesegnet. Und um daran festzuhalten, was er gesagt hat, um darauf zurückzukommen und sich daran zu erfreuen, diese Zusagen anzunehmen, das Verheißene in Angriff, sage ich mal, zu nehmen, also es zu ergreifen, dafür ist es gut, es auch zu wissen, was denn verheißen ist. Ja. Ich habe bei mir beim Arbeitgeber, habe ich nach 3-4 Jahren erst gemerkt, dass ich so vermögenswirksame Leistungen, um dich Banker glücklich zu machen, vermögenswirksame Leistungen abrufen kann. Das hätte ich die ganze Zeit abrufen können, aber ich habe es halt nicht gewusst. Versteht ihr? Also, lesen wir in der Bibel. Come on. Und wie gesagt, wenn es um das geht, was Jesus sagt, was uns zusagt, er wird uns nicht enttäuschen. Und diese Formulierung, wenn ich sage, Jesus enttäuscht dich nicht, ist vielleicht für den anderen ein bisschen kühn formuliert, weil du denkst vielleicht, ja, aber so ist dein Gedanke vielleicht so, hey, aber Jesus hat mich irgendwie schon mal enttäuscht. Denkst du vielleicht so, weil du hast mal was gebetet und es ist vielleicht nicht so gekommen und das hat dich vielleicht enttäuscht. Ich habe mal ein Beispiel mitgebracht aus der letzten Zeit, das ist nicht besonders tiefgängig, aber passt zu dem Thema. Da habe ich auch erlebt, dass Jesus ein Gebet von mir überhört hat. Und wenn ich sage, Jesus überhört mein Gebet, dann meine ich das nicht so, wie es offiziell grammatikalisch und dudenarisch oder so verwendet wird, weil eigentlich heißt ja, überhören wird jetzt heißt, jemand redet mit mir und dann sagt er so, ja, könntest du mich mal zum Essen einladen und dann schalte ich so auf Durchzug oder wie man sagt. Das ist nicht das, wie Jesus reagiert, okay? Jesus hört uns immer zu und Jesus weiß auch alles, was wir gesagt haben, weiß auch jedes unnütze Wort, aber das ist ein anderes Thema. Was ich meine, ich erkläre es mal im folgenden Beispiel. Ich habe ein Gebet formuliert an den Herrn, habe auch meine Mutter mitbeten lassen, manche andere Leute, hauptsächlich Damen hier in der Gemeinde, haben mitgebetet für dieses Thema, weil ich bei meinem Auto bin ich mit 140 km/h in ein Rehlein gefahren und dann war so die Frage, okay, da muss ein Gutachter kommen und jetzt weiß man nicht, wird es vielleicht ein wirtschaftlicher Totalschaden oder lässt es die Versicherung reparieren? So, und ich dachte mir halt so, irgendwann, ich habe erst so ganz fromm 2-3 Tage gebetet, Herr, dein Wille geschehe. Und dann irgendwann dachte ich so, ja, was ist jetzt dein Wille? Ich weiß es nicht. Dann habe ich einfach selber gesagt, Herr, das wird kein wirtschaftlicher Totalschaden, sondern die sollen es mir reparieren. Und auch in Jesu Namen und so, ne? Wie aus dem Bilderbuch gebetet gehabt. Weil ich dachte mir so, ja, ich weiß nichts anderes. Dann habe ich so gebetet gehabt, auch gesagt, man soll so beten. Und dann kam der Gutachter hin und her. Kurz gesagt war es jetzt so, dass das Auto doch ein wirtschaftlicher Totalschaden wurde. Als ich den Begriff so gehört habe, dachte ich so, oh, ist ja irgendwie doof so, ne? Also hört sich halt nicht cool an. Aber auch im Autohaus, als ich dann angucken habe lassen, die haben mir gesagt, das ist der beste wirtschaftliche Totalschaden, den du haben kannst. Weil ich habe keine Einschränkungen am Fahrzeug, man sieht nicht mal wirklich was. Ich habe mir jetzt für 100 Euro habe ich mir Ersatzteile gekauft, wobei das nur das eine habe ich gebraucht, das Rest waren nochmal Chromteile, die ich nochmal dran gemacht habe, damit es cooler aussieht. Und für 100 Euro das ganze Auto jetzt eigentlich repariert und kriegt 3.500 Euro jetzt einfach ausgezahlt und kann weiterfahren mit dem Auto. Und ich habe ja 60.000 Kilometer drauf gefahren und damals war das 6.000 Euro wert. Also wer ein bisschen kaufmännisch unterwegs ist, merkt, das war gar nicht so ein schlechter Deal. Ja, preis den Herrn. Und weil ich das Auto jetzt ja noch habe, das ist ja das Top-Thema daran. Und da bin ich dankbar, dass der Herr dann anders gewirkt hat, als ich erst irgendwie so dachte in meiner menschlichen Weisheit. Und das würde ich als Überhören deuten oder in meiner, wie gesagt, grammatikalisch nicht richtigen, aber in dem Sinne übertragenen Formulierung, übertragen im Sinne von, überhören im Sinne von, er tut das Gebet nicht erhören, sondern er überhört es, also er übertrifft es nochmal. Versteht ihr so der Gedanke? Also so ein Übertreffen, deswegen er tut es nicht erhören, macht es anders, es ist ein Überhören, ja? Er macht es noch besser, als ich mir dachte. So, die Eselsbrücke, die hätte ich auch früher erklären können, dann hätte es nicht so verwirrt, aber das lernt man dann als Prediger mit der Zeit. Und da durfte ich das eben ganz konkret erleben und darf deswegen sagen, okay, bin eben nicht enttäuscht von dem, was der Herr dann gemacht hat. Ich weiß aber auch, und ich komme jetzt damit auch langsam zu den Schlusssätzen, ich weiß aber auch, dass sicherlich der ein oder andere hier ist oder zuhört, der hat ein Gebetsanliegen, der hat ein Thema, was er vor den Herrn bringt, was wesentlich gravierender oder wesentlich gewichtiger ist, als jetzt einfach nur, okay, kriege ich jetzt ein bisschen Geld von der Versicherung oder was ist da mit irgendeinem Gegenstand. Vielleicht sind es Themen, wo es um Heilung geht, wo es um Befreiung geht, wo es darum geht, dass ein leidiger Zustand beendet wird. Wirklich wichtige Sachen und du sehnst dich nach einem Durchbruch und hast ihn vielleicht bisher nicht erlebt. Dann will ich dir da wirklich Mut machen, wir haben jetzt ein paar Stellen uns angeschaut. In der Bibel stehen viele Stellen, die zeigen, dass Gott treu ist. Ich dachte mir aber, Konkordanz lesen könnt ihr selber. Guckt genau zwischen Treten und Triangel. Dazwischen stehen alle Stellen zu treu, also in der Schlachterübersetzung. Das mit der Triangel, ja, ist ein anderes Thema. So viele Verheißungen Gottes, wenn du das durchgehst, wo er sagt, dass er treu ist. Und auch wenn du es bisher in diesem Punkt vielleicht und diesen Punkten in deinem Leben noch nicht gemerkt hast, wo du sagst, ich bete da doch schon und ich bin da dran, seit Monaten, seit Jahren, ich weiß gar nicht, wann das angefangen hat. Ich möchte da zwei kleine Punkte noch mitgeben. Erstens, wenn du so lange da am Beten bist und so lange damit beschäftigst, ganz wichtig, verdamme dich nicht selbst. Denk nicht, boah, irgendwas mache ich falsch, ich bin hier irgendwie, vielleicht bin ich doch noch ein Ungläubiger oder warum mag er mich nicht oder nein. Es gibt keine Verdammnis mehr für die in Christus Jesus sind. Verdamm dich nicht selbst und dann, trotz allem, was du erlebt oder eben nicht erlebt hast, möchte ich dich heute nochmal ermutigen, zweifle nicht, Jesus, er ist Gott, er ist mächtig, er ist gewaltig. Ich meine, wir wissen, er tut den Feind mit dem Hauch seines Mundes eliminieren, sage ich mal, oder besiegen. Er vermag so viel, viel mehr, als wir bitten oder verstehen können. Und du hast vielleicht schon viel gebeten, Entschuldigung. Aber er kann auch so viel mehr, ne? Das ist krass, ja, durch seine Kraft. Also möchte ich dich ermutigen, halt durch, bleib dran, glaub ihm, dem Wahrhaftigen, weil wenn du ihm gegenüber treu bist und das zeigt sich in deinem Vertrauen auf ihn, dann bin ich gespannt auch auf den Lohn, der auf dich wartet und auf das, was er tun wird in deinem Leben. Ja, somit komme ich zum Schluss. Wir haben heute 5 Punkte, waren 5 kleinere Punkte angeschaut, diese 5 Treuepunkte, also habe ich es theatralisch eingeleitet. Jesu Treue allgemein zu erstmal uns allen Menschen, dann aber zu sagen, okay, wir alle haben irgendwo die Treue gebrochen. Und doch Jesus wiederum, Punkt 3, ist treu und gerecht, dass er uns vergibt, ja, dass er uns immer vergeben wird. Und dann wiederum, gut, andere Menschen sind uns aber vielleicht nicht treu, machen Sachen, die sind nicht nett. Okay, aber Jesus, im letzten Punkt, er, der uns davor auch ermutigt hat zu vergeben, muss man dazu sagen, er ist uns gegenüber immer treu und sein Wort ist, er bleibt sein Wort treu und das ist die ultimative Verheißung eigentlich für uns, wo ich sage, okay, das zu wissen, dass der Herr, der Himmel und Erde gemacht hat, treu an unserer Seite steht und einen guten Plan hat für dein Leben, einen guten Plan hat für das, was vor dir liegt. Amen. Ich danke dir, Jesus, dass wir dein Wort haben. Ich danke dir für diese Verheißungen. Wir haben das heute gelesen. In dir ist auf alle Verheißungen Gottes das Ja und das Amen. Herr, und ich bitte dich, dass du zu uns sprichst. Herr, du siehst, es waren jetzt verschiedene Punkte, die ich als angekratzt habe. Wenn es jemanden betrifft mit diesem Thema von Sünde oder von Schuld, wo er irgendwie bisher nicht rausgekommen ist. Herr, ich bitte dich, dass du kommst und gemäß deinem Wort du sagst, wenn man es bekennt, bist du treu und gerecht, dass du vergibst und reinigst. Und also nicht nur dieses Vergeben, sondern dass du auch unsere Gedanken, unser Wesen reinigst von dieser falschen Tat. Da bitte ich dich, dass du wirkst an den Menschen, die das betrifft, aus der Gemeinde oder anderem. Und auch vielleicht auch ermutigst, Herr, wo einfach es auch dran ist oder gut ist, sich jemandem anzuvertrauen, einem Bruder oder einer Schwester. Herr, und wo Leute sind, die mit Themen zu kämpfen haben, wo sie fast schon enttäuscht sind oder wo sie verzweifelt sind, weil es irgendwie nicht weitergeht, weil es irgendwie sie auf der Stelle treten. Herr, ich bitte dich, dass du sie stärkst in ihrem Glauben, dass du ihnen in deiner Schrift, Herr, dass du Dinge ihnen highlightest, ihnen zeigst, Herr, wo was Verheißungen sind, was Zusagen sind, Aussagen deines Wortes sind, wo sie sich darauf stützen dürfen, Herr. Und dass sie erleben dürfen, Herr, wie Wüstenzeiten enden, Herr, wie Zeiten der Auszehrung, des Hungers in einer gewissen Form, wie das verschwindet und wirklich dieses trockene Land wieder mit Wasser gefüllt wird und mit Fruchtbarkeit, dass es wächst, dass Frucht wächst, ja, dass ein Segen kommt, der hernach wirklich größer ist, als was sie vielleicht bisher erlebt haben, Herr. Amen.